Danke, Herr, für deine Gegenwart, für deine wunderbare Gegenwart. Danke, Herr, dass du zu uns sprichst, dass du an uns wirkst, dass du einfach ein lebendiger Herr bist mitten unter uns. Amen. Ich möchte heute fortsetzen, was ich am vergangenen Sonntag begonnen habe. Ich habe am vergangenen Sonntag gesprochen über die Versuchung Jesu, über die Attacke des Feindes, des Satans gegen Jesus und darüber gesprochen, wie uns der Feind attackiert, wie uns der Feind begegnet, was er in uns hervorrufen möchte, was seine Ziele und was seine Pläne sind. Und ich möchte heute sprechen über das Thema, wie wir dem Feind widerstehen können. Also letztes Mal ging es mehr darum, wie er uns attackiert, jetzt mehr auch in diesem Sinne, wie wir widerstehen können. Es gibt in Jakobus 4, Vers 7 dieses Wort, widerstehet dem Satan, so flieht er von euch. Jesus ist erschienen, die Werke des Feindes zu zerstören. Ihr Lieben, lasst mich das am Anfang nochmal sagen, ich werde es dazwischen auch immer wieder einmal ausdrücken, aber es ist so wichtig zu verstehen. Wenn der Satan Menschen attackiert, also ganz besonders Menschen, die zu Jesus gehören, dann hat er zwei Ziele. Und diese Ziele sind immer entscheidend im Blick zu halten. Das eine ist, der Feind ist ununterbrochen dabei, unsere Beziehung zu Jesus zu stören. Das, was für ihn das Schlimmste ist, dass wir in einer lebendigen Beziehung zu Jesus stehen. Und deswegen sind alle Versuche, an welcher Stelle auch immer er versucht, uns wegzuholen von Gott, wegzuziehen aus dieser Gemeinschaft, immer mehr einen Keil zu treiben in die Beziehung zu ihm, zu Jesus. Und das zweite Ziel ist damit verbunden, wenn ihm das gelingt, dann macht er uns mehr oder weniger unbrauchbar für den Dienst, zu dem uns Gott berufen hat. Vielleicht nicht ganz unbrauchbar, aber er schädigt das, er vermindert das, er schwächt unseren Dienst für das Reich Gottes. Und das ist ja sein Ziel. Sein Ziel ist immer, er möchte Gott schädigen. Wir sind ihm gar nicht so wichtig. Gott will er schädigen. Aber wenn wir auf der Seite Gottes stehen, sind wir natürlich gefährlich. Und darum, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass Jesus am Kreuz von Golgatha den Feind ein für alle Mal besiegt hat. Wenn wir davon ausgehen, dass wir aufgerufen sind, aufzustehen gegen den Feind, dem Feind zu widerstehen, dann beginnt das damit, dass wir uns bewusst machen, dass Jesus der hundertprozentige Sieger über den Feind ist und über alle Machenschaften, die er tut. Das heißt, wir haben es mit einem Feind zu tun, der uns attackiert, der schon besiegt ist. Er hat noch Macht, aber er ist ein besiegter Feind. Das bedeutet, dass wenn wir auf die Seite Jesu treten und wenn wir mit ihm leben, in Gemeinschaft mit ihm, wenn er in uns ist und wir in ihm sind, dann haben wir grundsätzlich Anteil an diesem Sieg. Also, wir können immer nur dem Feind entgegentreten, ihm widerstehen, dadurch, dass wir auf der Seite des Siegers stehen. Wenn wir von dieser Seite weggehen, von der Seite des Siegers, dann schwächt das auch unsere Autorität gegenüber dem Feind. Unsere Möglichkeit, dem Feind zu begegnen, ist, dass wir tief verwurzelt sind in Jesus und dadurch auch in der Autorität, die uns Jesus gibt. Ihr Lieben, dem Feind zu widerstehen, das ist das alles Entscheidende, dass wir im Sieg Jesu leben. Das ist gleich die Vorwegnahme des ganzen was ich heute sagen möchte, was mir wichtig ist. Denn es geht gar nicht so sehr um gewisse, wie soll ich sagen, Maßnahmen, die wir ergreifen können. Es gibt schon Dinge, Weichen, die wir stellen müssen. Aber das alles Entscheidende ist, lebst du im Sieg Jesu oder nicht? Leben wir in dieser innigen Gemeinschaft mit Jesus oder nicht? Da entscheidet sich, wie stark der Feind an uns herankommen kann oder nicht. Ein paar Dinge dazu jetzt, so im Einzelnen. Ihr Lieben, wenn es um den Feind geht, dann ist es für uns ganz wichtig, dass wir lernen zu unterscheiden. Der Feind ist heimtückisch. Der ist nicht offen. Der versteckt sich. Er arbeitet mit Täuschung, mit Lüge, mit allen möglichen Tricks. Deswegen müssen wir unbedingt darauf achten, dass wir, wenn wir den Feind sehen wollen, brauchen wir Offenbarung und Unterscheidung. Ihr Lieben, wir können dem Feind nicht widerstehen ohne Offenbarung und ohne Unterscheidung. Sonst schlagen wir in die Luft und treffen nicht den Feind. Also, das ist eines der wichtigsten Dinge. Bevor wir überhaupt dem Feind widerstehen, brauchen wir diese Bitte darum an den Geist Gottes, dass er uns hilft, dass wir unterscheiden können, wo ist der Feind am Werk, wie ist er am Werk, was hat er vor. Alle diese Dinge sind von größter Bedeutung, dass wir sie immer wieder neu, das heißt unser ganzes Leben lang, dass wir nicht so blauäugig dem Feind begegnen, sondern dass wir darauf achten, dass wir unter Offenbarung stehen, was der Feind vorhat. Der Apostel Paulus schreibt in Epheser 6, wo es da um diese Waffenrüstung geht, das ist ja ein wichtiges Kapitel in diesem Zusammenhang, da schreibt er sehr deutlich, dass es darum geht, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen im Kampf gegen den Feind, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Und da ist schon einmal ein erster Unterscheidungspunkt, dass wir viel zu oft gegen Menschen kämpfen und nicht gegen den Feind, der dahinter steht. Und wir müssen erkennen, bei vielen Attacken, die auch durch Menschen an uns herantreten, wo der Feind in Wirklichkeit das Problem ist und nicht der Mensch. So dass wir nicht den Menschen treffen, sondern den Feind treffen. Es gibt noch eine zweite große Gefahr. Nämlich die Gefahr, die darin besteht, dass wir hinter allem, was uns an Negativem in unserem eigenen Leben geschieht oder durch andere, dass wir immer nur den Feind dafür beschuldigen. Das ist die andere Gefahr. Dass wir immer nur sozusagen wie eine Ausrede manchmal auch oder ein Klärungsmodell, der Feind ist schuld. Nie sind wir schuld, immer nur der Feind. Ich übertreibe jetzt, ja? Da liegt eine große Gefahr, dass wir versuchen müssen zu unterscheiden, was ist das Werk des Feindes und was nicht. Denn, ihr Lieben, der Feind arbeitet am stärksten zusammen mit unserer Sünde. Das heißt, der Feind hat dort die meisten Chancen, an uns heranzukommen, wo in unserem Leben Sünde ist. Die Ursache für die Attacken, die wir spüren, ist nicht der Feind, sondern meine Sünde. Oder die Sünde eines anderen. Wenn wir jetzt nur sagen, der Feind ist schuld an allem, was sozusagen in mir nicht in Ordnung ist oder am anderen nicht in Ordnung ist, dann schieben wir die Schuld sozusagen weg. Und wir behandeln das Problem nicht an der Wurzel. Die Wurzel ist vielfach wir selber. Weil wir sozusagen Menschen sind, die an dieser und an jener Stelle in Sünde behaftet sind oder in Sünde fallen oder Schwachstellen haben oder was auch immer. Das sind die Punkte, wo der Feind eindringt. Der Apostel Paulus beschreibt das auch so schön, die Aktionen des Feindes wie Pfeile, feurige Pfeile, die der Feind abschießt. Und er schießt diese feurigen Pfeile hinein in unser Leben, und zwar genau an den Punkten, wo Sünde ist. Und dort setzt er sich drauf, das habe ich letztes Mal schon so gesagt, er setzt sich drauf, er verstärkt das und bringt es dann noch zur Blüte, ja manchmal sogar zu einem Bollwerk, wo wir dann wirklich wie gefangen sind und drinnen gefangen dann irgendwo auch verharren müssen. Also ihr Lieben, ein großer Punkt ist, dass wir nicht Attacken, die wir irgendwo spüren oder erleben, nicht so schnell auf den Feind schieben, sondern zuerst einmal sehen, wo gibt es denn Einfallstore für den Feind, wo er durchdringen kann? Da müssen wir auch dem Feind begegnen, aber wir können ihm am meisten begegnen, indem wir mit unserer Sünde richtig umgehen. Die stärkste Waffe, ihr Lieben, gegen den Feind ist das, was die Bibel Heiligung nennt. Das entscheidende Kriterium, wie wir die Attacken des Feindes vermindern, wie wir ihm widerstehen können, sind nicht Einzelaktionen, sondern ist ein Leben in Heiligung. Es geht darum, dass wir sozusagen anfangen, das, was der Apostel Paulus so schön ausdrückt, worüber ich jetzt nicht ausführlich reden kann, die Unterscheidung zwischen dem alten Menschen und dem neuen Menschen, unser altes, bisheriges Leben geprägt von der Sünde, das am Kreuz schon gestorben ist, das muss in unserem Leben auch in der Realität entmachtet werden und das neue Leben, das Jesus uns geschenkt hat, muss wachsen. Damit widerstehen wir dem Feind. Wenn wir den alten Menschen, wie Paulus sagt, ausziehen und den neuen Menschen anziehen, in dem Maße, wo der neue Mensch in uns wächst, in dem Maße sind wir geschützt vor den Angriffen des Feindes. Widerstehe dem Feind heißt, zunächst einmal den neuen Menschen in uns groß zu machen, groß werden zu lassen, den Heiligen Geist in uns arbeiten zu lassen, den alten Menschen in der Entmachtung sozusagen immer geringer werden zu lassen. Dass er abnimmt, dieser alte Mensch, und dass Jesus in uns zunimmt. Ihr Lieben, der Apostel Paulus beschreibt das in einer Stelle sehr wunderbar, wo er sozusagen die Taktik auch beschreibt. Im Zusammenhang mit dem alten und dem neuen Menschen gibt es eine Stelle zum Beispiel in Epheser 4, ab Vers 25. Da schreibt er etwas von dieser Taktik gegenüber dem Feind. Wenn wir den alten Menschen ausziehen und den neuen Menschen anziehen, dann geben wir dem Feind keinen Raum. Ich lese euch ein paar Verse und im Mittelpunkt dieser Verse steht das Wort, gebt dem Feind keinen Raum. Und wodurch? Indem wir den alten Menschen ausziehen und den neuen Menschen anziehen. Und er setzt jetzt einige Dinge gegenüber, ich lese euch das einfach vor, an dem ihr seht, wie er das meint. Er sagt zum Beispiel, also Epheser 4, Vers 25 und die folgenden Verse. Da heißt es, deshalb legt die Lüge ab, alte Mensch, und rede die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nachbarn. Wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes uns für die Wahrheit entscheiden, dann wird der alte Mensch entmachtet. Der ist schon entmachtet, aber er wird dann auch in der Realität seine Macht verlieren. Also er setzt das immer gegenüber. Denn wir sind untereinander Glieder, sagt er dann weiter. Wenn ihr zürnt, so sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Der Zorn ist eine Sache des alten Menschen. Aber wenn wir dem alten Menschen begegnen mit dem neuen Menschen, und der neue Mensch heißt, dass wir sozusagen dort, wo wir sündigen, sofort um Vergebung bitten, sofort Buße tun und keinen Tag vergehen lassen, ohne dass wir um Vergebung gebeten haben, dass die Sonne nicht untergeht, wird immer der neue Mensch größer. Und der alte Mensch, der von dem Zorn geprägt ist, wird geringer. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Und dann heißt es da im Mittelteil, im Vers 27, und gebt dem Teufel keinen Raum. Das ist Widerstand gegen den, das hat mit unserer Heiligung zu tun. Alten Menschen ablegen, neuen Menschen anziehen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, alter Mensch, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinem Handeln das Gute, damit er den Bedürftigen mitzugeben habe. Das ist der neue Mensch. Das eine ausziehen, das andere anziehen. Er setzt das immer sehr schön gegenüber. Kein faules Wort komme aus eurem Munde, sondern, wieder der neue Mensch, mit nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Und dann heißt es, wieder alter Mensch, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. Zieht den alten Menschen aus, samt aller Bosheit. Es kommt der neue Mensch. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, vergebet einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ihr Lieben, das ist sozusagen der Punkt, um den es immer und immer wieder geht. Dass wir lernen, in der Heiligung zu wachsen. Das ist ein immerwährendes Thema und das ist die beste Waffe gegen den Feind. Dass der neue Mensch groß wird und das, da müssen wir gar nicht so immer direkt gegen den Feind kämpfen. Die meiste Kampf gegen den Feind wird dadurch hervorgebracht, dass wir uns auf den neuen Menschen konzentrieren, dass er groß wird. Das ist die beste Waffe. Das ist die Waffenrüstung, die beste Waffe, die es überhaupt gibt. Denn dadurch wird der alte Mensch kleiner und wenn der alte Mensch entmachtet wird, hat der Feind weniger Löcher, wo er mit seinen feurigen Pfeilen durchdringen kann. Das ist ein indirekter Kampf gegen den Feind, aber er ist äußerst wirksam, wenn wir in dieser Heiligung sind. Und ein Schlüssel für diesen Wechsel vom alten Menschen zum neuen Menschen hin ist, was das Neue Testament sehr stark betont, die Vergebung. Wieder ein eigenes Thema, ja, aber ich sag's nur, das ist wichtig. Das ist der Schlüssel, das ist der Wechselpunkt. Meistens beginnt sozusagen die Entmachtung, die Jesus schon bewirkt hat, aber die in unserem Leben wirksam werden muss, durch Vergebung, durch Bitte um Vergebung. Dass all das, was zu unserem alten Menschen gehört und was sich wieder regt, dass wir sofort unter die Vergebung bringen. Dass wir Gott um Vergebung bitten, dass wir andere um Vergebung bitten. Und umgekehrt, dass wir anderen vergeben, die uns an uns schuldig geworden sind. Diese beiden Dinge, ihr Lieben, sind Schlüsselelemente in der Heiligung. Dass der Feind wenig Chance hat an uns, liegt sehr daran, ob wir Menschen der Vergebung sind, in beide Richtungen. Ob der neue Mensch in uns wachsen kann und der alte abnimmt, hängt an der Vergebung. Das ist immer ein Schlüsselelement, ihr Lieben. Und vor allem auch in der Vergebung zueinander, dass wir den anderen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und ich sage es noch einmal, das ist so etwas Wichtiges. Ich habe das letzte Mal schon darüber gesprochen, wie wir geneigt sind, sozusagen immer wieder den Balken in dem Auge des anderen sehen und den Splitter in unserem eigenen Auge nicht sehen. Umgekehrt. Ihr seid tolle Zuhörer, sehr gut, ja. Ich kann euch keinen Schmäh erzählen, sehr gut, ja. Oder, dass wir sozusagen immer darauf achten, dass die Sünde, also diese Unversöhnlichkeit, die in unserem Herzen ist, dass die nie zu einem Bollwerk wird. Unversöhnlichkeit ist das schlimmste Bollwerk, das es einem Menschen gibt. Das Schlimmste. Und ihr Lieben, das kann nur besiegt werden, indem wir Weltmeister der Vergebung werden. Das ist mir ein Wort, das zu zentralen Begriffen in meinem Leben gehört. Weltmeister der Vergebung. Wenn jemand mich attackiert, mich beleidigt, etwas ich Negatives höre oder was nicht, sofort zu vergeben. Sofort zu vergeben, nicht ein Jahr später. Das nimmt dem Feind den Pfeil, da kann der feurige Pfeil nicht durch. Aber wenn, wie das anfängt, in uns Gedanken zu machen, was der alles Böses an mir getan hat, der andere, und ich in Gedanken damit umgehe, mein Herz davon belastet wird, bittere Wurzeln anfangen, dann haben wir meistens verloren. dann hat der Feind seinen feurigen Pfeil geschossen und macht daraus ein Bollwerk. Gegen den Feind wird dort gewonnen, wo wir ein geheiligtes Leben führen. Dort ist ein zentraler Punkt. Ihr Lieben, Paulus sagt in 2. Korinther in einer Stelle, er sagt, wir wissen, oder die Gedanken des Feindes sind uns nicht unbekannt. Das ist sehr interessant. Das heißt, wir kriegen Offenbarung vom Feind, von Gott, was der Feind sozusagen alles vorhat. Und wir müssen diese Dinge verstehen, wo der Feind eindringt. Es ist uns nicht unbekannt und trotzdem sind wir so naiv manchmal dem Feind gegenüber. Aber das, was der Feind vorhat, ist uns nicht unbekannt. Ich sage es noch einmal. Ihr Lieben, es geht dem Feind ja gar nicht darum, in erster Linie, dass er jeden von uns irgendwie attackiert und noch mehr zum Sündigen bringt. Er hat ja nichts davon, dass man es noch einmal sündigen und noch einmal sündigen und noch einmal sündigen. Das geht ihm ja gar nicht. Er will damit, dass wir sündigen, einen Keil zwischen mir und Gott treffen. Die Beziehung zu Jesus ist der Angriffspunkt. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht so entscheidend wichtig, dass er sich dann haha freut über das, was wir jetzt Verkehrtes getan haben, weil da jetzt irgendein Scherbenhaufen überblieb, sondern das, worum es ihm geht, ist, er hat es erreicht, dass zwischen ihm und zwischen Jesus ein Keil getrieben ist. Das Vertrauen zu ihm, die Beziehung zu ihm, das ist das Entscheidende, was er tun möchte. Und damit will er auch uns unbrauchbar machen. Ihr Lieben, die Dinge, die er veranlasst in unserem Leben oder die er gebraucht in unserem Leben, uns zu attackieren, sind nur Mittel zum Zweck. Denkt an den Hiob. Was wollte denn der Feind mit dem Hiob? Sein Ziel, ein eigentliches Ziel war nicht, dass er in Krankheit aufheilst und dass er lauter Leid um sich hat, sondern er wollte die Beziehung des Hiob zu Gott stören. Er wollte herausfinden, ob der Hiob auch unter den negativen Gegebenheiten immer noch festhält an Gott. Das ist dem Feind wichtig, dass er uns dazu bringt, dass wir nicht mehr festhalten an ihm durch irgendetwas. Dass unser Vertrauen zu ihm erschüttert wird. Dass ein Zweifel und Misstrauen in uns hineinkommt gegenüber Gott. Durch die Dinge, die er an uns heranlässt oder auch durch Unglücksdinge oder Krankheiten oder was auch immer. Immer ist es das Ziel, mich wegzuziehen. Zuerst einmal eine Glaswand aufzubauen zwischen mir und Jesus und dann mehr und dann mehr und mehr, bis er uns gefangen nimmt in Zweifel und in Misstrauen gegenüber Gott. Ihr Lieben, immer und immer wieder ist das sozusagen der Punkt, wo er in besonderer Weise uns auch attackiert. Es ist alles, was er uns da in den Weg legt, sind Mittel zum Zweck. Er attackiert uns auch vielfach über Krankheiten. Aber nicht das Ziel ist, dass wir krank sind, sondern dass wir durch die Krankheit Gott misstrauen. Das ist sein Ziel. Und da müssen wir aufpassen. Es ist uns nicht unbekannt, sagt Paulus, die Gedanken des Feindes, die Strategien. Und wenn er es dazu bringt, dass wir misstrauisch werden, Gott, dass wir Zweifel haben, dann können wir nicht mehr so von Gott gebraucht werden. Das ist eine Schwächung des Reiches Gottes. Das ist sein Ziel. Es ist immer Gott das Ziel und unsere Beziehung zu ihm. Er attackiert meinen Glauben mehr als meinen Körper. Versteht ihr? Dass dadurch etwas sozusagen zerbricht in mir. Also, das worum es eigentlich geht, der wesentliche Kampf gegen den Feind ist unsere Heiligung, so in diesem Begriff. Da gibt's natürlich jetzt Bände noch sozusagen, aber das will ich nur einfach einmal versuchen auszudrücken. Ein sehr wichtiger Punkt im Kampf gegen den Feind ist ein Lebensstil der Anbetung. Was der Feind überhaupt nicht mag, ist, wenn Menschen Gott anbeten. Und was er noch weniger mag, ist, wenn Menschen Jesus anbeten, wenn es ihnen ganz schlecht geht. Wisst ihr, Jesus anbeten, wenn es uns gut geht, ist keine Kunst. Das fließt dann so. Aber wenn man so wie Paulus im Gefängnis in Philippi geschlagen wurde und alles schmerzt und dann ja zusammen mit dem Silas ein Lobgesang anstimmt, mitten im Gefängnis unter Schmerzen, das ist es. Das besiegt den Feind. Ganz egal, wie der Zustand unseres Lebens ist, wenn unser Leben auf einen Ton läuft, abgestimmt ist, der Lobpreis ist, das heißt, wir beten Gott an. Die Anbetung ist die Form, in der wir zum Ausdruck bringen, dass unsere Beziehung zu ihm in der richtigen Bahn läuft. Versteht ihr? Der Feind attackiert ja die Beziehung. Es geht ihm ja immer, dass er da einen Keil. Wenn wir aber uns auch in schweren Situationen, wo wir vielleicht sehr schwer verletzt worden sind oder wir haben irgendetwas erlebt, einen Unfall oder etwas, wo wir gar nicht mehr ein- und auswissen und wir trotzdem Gott loben und sagen, dennoch halte ich an dir fest. Das ist wie ein Schlag ins Gesicht für den Feind. Wenn wir so vor Gott stehen, dann schlagen wir nicht daneben, sondern schlagen wir mitten ins Gesicht des Feindes. Das ist absoluter Kampf gegen den Feind. Widerstehe dem Feind. Wir widerstehen ihm, indem wir diese Beziehung, diese Innigkeit der Beziehung mit Jesus, die sich in dem Lobpreis ausdrückt, nicht nur in Gebeten, nicht nur in Liedern, sondern in einer Lebenshaltung. Unser ganzes Leben abgestimmt ist auf Lob. Dann hat dort keine Klage mehr Platz, keine Anklage mehr Platz, kein Murren mehr Platz. Das ist Lebensstil der Anbetung, wo wir nicht mehr murren, wo wir nicht mehr klagen, wo wir nicht mehr böse reden und so weiter, sondern in dieser Beziehung zu Gott leben, wo die Anerkennung Gottes, dass er gut ist, auch in schwierigen Zeiten, dass wir uns nicht abbringen lassen von ihm, dass wir festhalten an ihm, das ist Lobpreis, das ist tiefer Lobpreis, wo wir ihm sagen, Herr, du bist gut, auch wenn mein Leben momentan ein Scherbenhaufen ist. Das mag der Feind nicht, das hasst er. Und darum wird er immer wieder versuchen, uns aus dieser Haltung des Lobpreises und der Anbetung irgendwie herauszuziehen. Wenn ihm das gelingt, dann schwächt er uns. Ihr Lieben, ein weiterer Punkt, wo es darum geht, wie wir dem Feind begegnen können, ist, dass wir in der rechten Weise festhalten an der Wahrheit des Wortes Gottes und dass wir festhalten an den Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. In der Waffenrüstung Gottes kommt das auch vor mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Schild des Glaubens und dem Schwert des Geistes. Alles drei gehört zusammen. Denn worum geht's, ihr Lieben? Der Feind wird immer versuchen, Gott als Lügner darzustellen. Er wird immer attackieren, das Wort Gottes, aber nicht das Wort Gottes an sich, sondern das Wort Gottes in dem Sinne, dass er sagt, ja, das steht zwar in der Bibel, aber Gott meint es nicht so. Es ist eigentlich nicht wahr, was da steht. Er attackiert nicht so sehr das Wort, sondern den Gott, der hinter dem Wort steht. Und sagt, ihr könnt euch auf das, was Gott gesagt hat, nicht verlassen, weil er ist nicht vertrauenswürdig. Versteht ihr? Das ist immer das Ziel. Er möchte gerne das Wort, dass das Wort Gottes in uns etwas ist, das nicht ein Anker des Vertrauens zu Gott ist. Es geht nicht nur, dass wir borniert festhalten und sagen, ja, es steht geschrieben und so, sondern dass wir sagen, wir vertrauen dem Gott, der hinter diesem Wort steht. Dass er so gemeint hat, wie es geschrieben hat, und dass er auch in der Lage ist und willens ist, sein Wort durchzuführen. Aber der Feind sagt nein. Das hat bei Adam und Eva begonnen, sollte Gott gesagt haben. Meint er das so, wie es sagt? Hat er nicht Hintergedanken? Täuscht er euch nicht? Es geht um das Vertrauen. Und wenn er Gott entlarvt als einer, der nicht zu seinem Wort steht, der, obwohl er gesagt hat, ich bin bei euch, uns verlässt, der uns täuscht, der hinterhältig ist, dem wir nicht vertrauen können, weil er sein Wort nie erfüllt, oder was auch immer jetzt, ja, dann gewinnt er. Darum, ihr Lieben, er attackiert, wenn er das Wort Gottes attackiert, auch wiederum unser Vertrauen zu Gott. Ob Gott in der Lage ist, sein Wort zu erfüllen. Und ihr Lieben, gerade deswegen, weil er dieses Vertrauen in das Wort Gottes, versteht ihr? Er attackiert nicht das Wort, sondern mein Vertrauen zu Gott über dem Wort. Deswegen müssen wir ihm auch mit Vertrauen, also mit dem Vertrauen zu Gott entgegnen. Deswegen sagt Paulus, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr abwehren könnt die feurigen Pfeile des Feindes. Die feurigen Pfeile wollen das Vertrauen erschüttern. Und wir müssen genau an derselben Stelle das, was er erschüttern will, ihm entgegenhalten. Und wir müssen den Geist Gottes bitten, Gott bitten, dass er uns stärkt in dem Vertrauen zu Gott gegenüber. Auch dann, wenn scheinbar wir in einer Situation stehen, wo wir sagen, wir verstehen jetzt nicht, warum Gott dieses oder jenes Wort nicht so erfüllt hat, wie er es gesagt hat. Genau das sind die Punkte, wo der Feind hineinkommt. Wo wir Erfahrungen haben, wir haben Gebetsenttäuschungen erlebt oder sonst etwas, da ist er schon da. Und sagt, kannst du dich verlassen auf das, was geschrieben ist? Ja, geschrieben ist viel. Aber ob der Gott, der dahinter steht, es auch tut, ist eine andere Frage. Dieses Vertrauen, und dazu müssen wir uns entscheiden. Das ist eine Glaubensentscheidung. Glaube hat sehr viel, hat nichts mit Gefühlen zu tun. Sondern mit einer Entscheidung, die wir treffen. Auch gegen den Augenschein. So wie der Psalm 73, wo es heißt, ja, mir geht's so dreckig und den anderen geht's so gut. Aber dennoch halte ich an dir fest. Dennoch halte ich an dir fest. Und daran, dass ich dir glaube, dass das, was du gesagt hast, auch wahr ist. Es geht um das Vertrauen, das hier wiederum erschüttert werden soll. Und wir müssen ihm mit Glaube begegnen. Das ist eine Waffe gegen den Feind. Da wehren wir ab. Und es ist zugleich auch ein Schwert, mit dem wir dem Feind begegnen können. Mit dem wir ihm auch eine Niederlage zufügen können. Wenn wir in diesem Sinne sagen, es steht geschrieben, im Sinne von, ich vertraue dem Gott, der dieses Wort sagt. Auch wenn es sich bei mir an dieser oder jener Stelle noch nicht so erfüllt hat, wie es da steht. Ich halte dennoch fest. Das sind die Punkte, einige Punkte, in denen wir sehen, wie wichtig ist der Widerstand gegen den Feind. Und das ist nicht ein Herumfuchteln gegen irgendeinen imaginären Feind, sondern es ist mehr ein Lebensstil. Versteht ihr? Ein Lebensstil. Wie wir dem Feind begegnen. Glaube. Ergreift den Schild des Glaubens. Denn genau diesen Glauben attackiert er. Wenn wir ihn aber sozusagen stärken lassen und ihm entgegenhalten gegen diese feurigen Pfeile, dann dringen sie nicht durch. Genauso mit den Verheißungen, ihr Lieben. Jeder von uns hat Verheißungen für sein Leben bekommen. Und ich sage ganz bewusst, die Verheißungen sind ein wunderbares Angriffsziel vom Feind. Die Verheißungen, die wir für unser Leben bekommen haben, die sind meistens total angegriffen vom Feind. Warum? Weil in den Verheißungen vielfach spricht Gott zu uns über das, was er mit uns vorhat und wie er uns gebrauchen möchte. Und das will der Feind nicht. Das ist ja seine Absicht. Er will uns unbrauchbar machen. Und deswegen wird er alle diese Dinge angreifen, wo wir vielleicht von seiner Seite aus in die Gefahr kommen, dass wir in unsere Berufung vielleicht sogar eintreten. Das will er verhindern. Deswegen sagt er gerade zum Beispiel, jetzt ist es nur ein Beispiel, zu den Verheißungen, das wird nie passieren, was Gott dir gesagt hat. Oder eine Methode ist, dass er diese Verheißungen so verdreht in uns, dass wir uns eigene Vorstellungen darüber machen und dann sowieso die Verheißung verpassen, weil sie ganz anders gemeint war, als wir es verstehen. Aber der Feind hat da seine Hand im Spiel. Er möchte gerne, dass wir unwirksam werden. Er möchte gerne, dass wir die Verheißungen, weil sie sich vielleicht lange hinziehen und noch nicht in Erfüllung sind, und wir sagen, morgen sollte das alles schon sein, und wenn es nicht morgen erfüllt ist, naja, wann kommt es denn dann endlich, jetzt warte ich ja schon so lange darauf. Und eben unsere eigenen Vorstellungen, was wir damit verbinden, das sind wunderbare Angriffsziele des Feindes, weil er dadurch uns abhalten kann, genau die Berufung zu erfüllen, Reich Gottes zu bauen, die die stärkste Niederlage gegen ihn ist. Wenn das Reich Gottes in Vollmacht gebaut wird, dann wird sein Reich geschmälert. Dem Feind sein Reich, meine ich. Und deswegen mag er nicht Christen, die in der Berufung leben. Mag er nicht Christen, die den Verheißungen nachjagen, im guten Sinn des Wortes jetzt. Und darum greift er diese Verheißungen so stark an. Macht uns müde. Und bis dahin, dass wir aufgeben. Das ist eine Taktik des Feindes. Und dem können wir begegnen mit dem Schild des Glaubens. Das heißt, Entscheidungen dafür treffen, dass wir festhalten an diesen Verheißungen. Entscheidungen darüber treffen, dass Gott uns auch auf dem Wege zur Erfüllung zeigt, wie er die Verheißungen durchbringt in unserem Leben. Nicht nach unserem Schädel, so wie wir uns das vorgestellt haben, oder Feind uns einredet, sondern wie er uns führt. Aber festhalten, nicht aufgeben. Der Feind möchte immer aufgeben, aufgeben, aufgeben. Hat ja keinen Sinn. Du vergeudest Energie und Zeit, wenn du dich verlässt darauf, dass der Feind, dass Gott das noch erfüllen wird und so weiter. Das ist ein großes Thema. Kurz noch ein letztes Thema. Wie wir dem Feind in besonderer Weise auch begegnen können, gibt ja viel mehr, es sind ja nur Beispiele, die ich jetzt hier erwähne, ist das Thema Einheit. Ihr Lieben, der Feind mag nicht, wenn eine Armee gegen ihn kämpft. Ihr Lieben, wenn wir schon als Einzelne, wenn wir in der Gemeinschaft mit Jesus leben, so viel Macht, so viel Sieg haben über ihn, wie viel mehr wird eine Armee gegen den Feind ausrichten, wenn sie in Einheit ist? Das bedeutet, es gibt wiederum, es ist ein bevorzugtes Feld, Kampffeld des Feindes, die Einheit zu stören. Und das hat etwas zu tun mit Beziehungen. Ihr Lieben, das ist eine ganz leichte Sache für den Feind. Da sind wir ja sehr, sehr anfällig. Dass er sozusagen Keile hineintreibt, nicht nur in der Beziehung von mir zu dem Herrn, sondern zwischen mir und dem anderen Geschwistern. Und da müssen wir wieder das beherzigen, was Paulus sagt, wir wissen, es ist uns ja nicht unbekannt, was die Gedanken des Feindes sind. Und trotzdem geben wir ihm Raum. Ihr Lieben, dieses Feld von Beziehungen, dieses Feld von Einheit, das ist von größter Bedeutung. Das ist wiederum eine ganze Predigt, natürlich eine Predigtreihe könnte man sagen. Ich will es nur andeuten, weil es einfach in diesem Zusammenhang eine besondere Wichtigkeit bedeutet. Diese Einheit ist entscheidend wichtig, ihr Lieben. Und es ist wichtig, dass wir Entscheidungen treffen für die Einheit. Die Einheit wächst nicht so von selber. Wir müssen Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, dass wir alles daran setzen, in versöhnten Beziehungen zu leben. Alles daran setzen. Nicht sagen, ja morgen. Alles daran setzen, in versöhnten Beziehungen zu leben. Soweit es von meiner Seite aus. Wenn sich ein anderer nicht versöhnen lässt, ist es seine Verantwortung. Ja, aber von meiner Seite aus, in versöhnten Beziehungen zu leben. Das bildet Einheit. Einheit bildet, wenn wir uns vom Geist Gottes hineinbringen lassen in eine enge, verbindliche Gemeinschaft untereinander, wo Lücken geschlossen werden. Wer nur lose im Verband einer Gemeinde irgendwo tätig ist, das sind lauter Lücken. Wir müssen eng zusammenrücken. So wie wir mit Jesus eng zusammenleben müssen, müssen wir auch untereinander ganz, ganz eng zusammenleben. Und das heißt, dass wir einander unterstützen und einander fördern. Und damit zusammenhängt, wenn wir eng zusammenleben in verbindlicher Gemeinschaft, dass wir anfangen, einander zu schützen und nicht einander bloßzustellen. Ist eine Entscheidung. Ich kann ständig mit meinen Worten oder mit meinen Handlungen andere bloßstellen. Ich kann aber auch schützen. Ich kann auch den Fehler anderer schützen. Ich kann meine Hand drüber legen. Die Liebe deckt die Menge der Sünde zu, im richtigen Sinn jetzt verstanden. Wo wir sozusagen nicht ständig die Schwachstellen des anderen attackieren und noch einmal groß machen und dadurch spalten, sondern dass wir diese Schwachstellen eher zudecken. Ja, nicht im verkehrten Sinn, das meine ich jetzt nicht, ja. Aber dass wir einander schützen, in dieser Art und Weise auch miteinander vorgehen. Und dass wir miteinander versuchen, am selben Strang zu ziehen. Ich lese euch nur ein Wort aus Philipper 2. Am Anfang, Kapitel 2 von Vers 2 an, sagt Paulus: So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Ihr Lieben, das ist ein gewaltiges Thema. Ich sage nur diesen einen Satz. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Das ist ein riesiges Geheimnis. Darin liegt Einheit. Jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen. Und einer achte den anderen höher als sich selbst. Ihr Lieben, da bleibt manchmal vielleicht ein Wort im Mund stecken, das man gerade dabei ist, auszusprechen, negativ über einen anderen, wenn einem das in den Sinn kommt. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Diese Ehrfurcht und Achtung vor dem anderen, auch wenn er schuldig geworden ist. Ihr Lieben, diese Einheit, da gäbe es ja jetzt eine ganze Menge zu sagen. Lasst mich das jetzt kurz zusammenbündeln. Ihr Lieben, dieser Widerstand gegen den Feind hat natürlich auch die Seite, dass wir durch Gebet und durch Gebetsaktion sozusagen auch dem Feind begegnen. Das ist ganz, ganz wichtig, auch punktuell in manchen Dingen, wo wir dann dem Feind auch direkt begegnen. Das ist war jetzt nicht mein Thema als Schwerpunkt jetzt, aber ich will sagen, es ist natürlich selbstverständlich, dass wir auch gerufen sind, dem Feind zu attackieren in unseren Proklamationen. Das ist dann nicht Gebet, sondern das ist das, was Jesus getan hat, wenn er Dämonen ausgetrieben hat. Dämonische Einflüsse, die es gibt im Menschenleben oder in anderen Situationen, denen dürfen wir begegnen in der Kraft Jesu, in denen wir sie brechen über einer Situation. Also wenn so zum Beispiel Sünde in unserem Leben ist und sie ist zu einem Bollwerk geworden, wo wir selber nicht durch den Weg der Heiligung herauskommen, sondern merken, da ist etwas, was der Feind eingehakt hat, dann müssen wir auch den Feind brechen darüber. Wenn der Zorn eine Sache geworden ist, wo wir nicht, der wir nicht mehr Herr werden, auch nicht durch ein geheiligtes Leben, kann es gut sein, dass der Feind hier ein Bollwerk errichtet hat. Dann müssen wir dieses Bollwerk des Feindes zerstören im Namen Jesu. Und da gibt es viele, viele, viele Möglichkeiten von Bollwerken, die er aufgerichtet hat. Wo Bindungen sind, dann müssen wir sie brechen im Namen Jesu. Wo Flüche sind, dann müssen wir sie brechen im Namen Jesu. Wo okkulte Dinge im Spiel sind, müssen wir sie brechen im Namen Jesu. Der Feind kann auch über Territorien oder über Gruppen Macht haben. Er kann eine Macht gewinnen über meine Ehe. Er kann eine Macht gewinnen über eine Familie. Er kann eine Macht gewinnen über eine Gemeinde. Er kann Macht gewinnen über eine Orte. Wenn uns der Heilige Geist diese Dinge aufdeckt, wo er sozusagen territorial oder gruppenmäßig Macht gewonnen, dürfen wir auch in der Autorität Jesu dem Feind begegnen. Krankheit ist ein Beispiel. Krankheit ist etwas, was der Feind besonders liebt. Weil das ist etwas so Existenzielles, was uns sehr leicht aus der Beziehung mit Jesus heraus. Und ich bin überzeugt, dass in jeder Krankheit der Feind seine Hand im Spiel hat. Nicht, dass der Feind jede Krankheit verursacht. Das lässt sich biblisch nicht so belegen. Aber dass er überall seine Hand im Spiel hat, das ist klar. Er setzt sich drauf und er verstärkt das. Nämlich, um uns von Gott wegzubringen. Das ist ja sein Ziel. Und da braucht es eben auch, dass wir, zum Beispiel, wenn wir um Heilung beten, dann dürfen wir befehlen. Das ist ja eine dämonische Macht, die da auch mitspielt. Das ist auch ein Kampf gegen den Feind. Da dürfen wir handeln im Gebet und agieren. Oder bei Gedankenfestungen oder was auch immer es gibt. Das ist das eine in Gebetsform. Aber das andere, das was ich vorhin gesagt habe, möchte ich jetzt noch einmal so zusammenfassen. Ihr Lieben, der eigentliche Kampf gegen den Feind ist, dass wir mehr und mehr geschützt werden vor den ständigen Attacken des Feindes. Und das geschieht durch unseren Lebensstil. Das möchte ich nur betonen. Wisst ihr, wir sind eh in dem Sinne auch irgendwo auf dem Weg, dass wir gerne brechen den Macht des Feindes. Das ist okay. Aber wir vernachlässigen vielleicht viel zu sehr jene Art des Widerstandes gegen den Feind, wo es um Heiligung geht. In Jesaja 60, Vers 1 steht das Wort, steh auf, werde Licht. Denn Finsternis bedeckte das Erdreich. Aber über dir ist aufgegangen das Licht, die Herrlichkeit des Herrn leuchtet über dir. Steh auf gegen den Feind. Und wie heißt es? Bete gegen das, gegen das, gegen das. Nein, werde Licht. Das gefällt mir so gut. Weil es zum Ausdruck bringt, die wichtigste Waffe, wie wir aufstehen, ist nicht, dass wir jetzt anfangen, hinter jedem Ecken und hinter jedem Baum einen Dämon wittern und ihn attackieren, sondern dass wir Licht werden. Werde Licht. Führe ein Leben in der intimen Gemeinschaft mit Jesus. Lass die Herrlichkeit Jesu in dir Grund fassen und ausstrahlen. Einen Lebensstil der Anbetung und alle diese Dinge, die ich vorher aufgezählt habe, dieses ganze Paket. Ich lebe in der Einheit, dann bist du Licht. Und dieses Licht vertreibt die Finsternis. In diesem Licht, das wir haben, wenn wir im Lichte wandeln, in dem Geist wandeln, wie Paulus sagt, in Jesus wandeln, das vermittelt die Autorität gegen den Feind. Die Autorität kann ich nicht irgendwie erlernen, erwerben, erkaufen. Autorität gegen den Feind habe ich durch das Licht, das in mir scheint und nicht Finsternis. Je mehr Finsternis, je weniger Autorität. Je mehr Licht, je größer Jesus ist, der neue Mensch und so weiter, je mehr werden wir Sieg haben gegenüber dem Feind. Amen. Ja, Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du ein wunderbarer Gott bist, der den Feind besiegt hat. Und wir stehen jetzt auf diesem Sieg, den du errungen hast, Herr Jesus. Und wir wollen überall lernen und uns von dir Offenbarung schenken lassen, wo der Feind uns attackiert, wie er uns attackiert und wie wir ihm begegnen können. Herr, wenn wir gegen den Feind kämpfen, wollen wir nicht in die Luft schlagen und keinen Effekt dabei haben, sondern wir wollen ihn treffen. Und um das zu können, brauchen wir deine Offenbarung, deine Strategien und dazu brauchen wir ein geheiligtes Leben. Herr, wir wollen unser Ja sagen ganz neu dazu, dass wir in dieser Heiligung wachsen, dass der neue Mensch zunimmt, dass wir in der Beziehung zu dir wachsen, dass wir mehr und mehr deine Herrlichkeit widerspiegeln, dass du in uns Gestalt gewinnst, dass die Einheit in uns immer stärker wird und so weiter, Herr. Wir wollen das und wollen so auf diese Art und Weise dem Feind widerstehen und er wird fliehen, so wie du es gesagt hast. Dafür loben und preisen wir dich. Amen.